Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion der Alhambra-Gesellschaft im Rahmen des Projektes Massendebate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten. Muslimisches Leben in Deutschland wird häufig im Zusammenhang mit Krisen und Problemen thematisiert. Die öffentlichen Debatten sind geprägt von negativen Schlagzeilen, islamistischer Extremismus, Islamkritik, Konflikte und Krisen, insbesondere in muslimisch geprägten Gesellschaften, dominieren die öffentliche Wahrnehmung von Muslimen auch hier bei uns in Deutschland. Immer wieder bestätigen Umfragen, dass der Islam und Musliminnen als Bedrohung oder Risiko einer freien, demokratischen Gesellschaft wahrgenommen werden. Das gemeindliche, aber auch das individuelle Engagement von Musliminnen müssen sich der Herausforderung dieser gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen. Muslimisches Engagement erringt seine Erfolge gegen diese Widerstände und es muss Antworten auf immer wieder neu entstehende oder sichtbar werdende Herausforderungen finden. Im vergangenen April fand die Muslim Debate Tagung zum Thema die Vielfalt der muslimischen Zivilgesellschaft, Erfolge und Herausforderungen muslimischer Basisarbeit hier in Stuttgart statt. So wie auch heute in freundlicher Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Streetwork Baden-Württemberg e.V. und gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat und im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz. Während unserer Tagung hatten wir die Gelegenheit, dieses Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und vor dem Hintergrund vielfältiger Erfahrungen zu beleuchten. Mit dem heutigen Podiumsgespräch möchten wir diesen Prozess fortsetzen und vertiefen. Dabei möchten wir sichtbar machen, in welcher Weise Erfolge des muslimischen Engagements auch für andere muslimische wie nicht-muslimische Akteure beispielhaft sein können und an welchen Stellen sich Widerstände und Hindernisse zeigen, die überwunden werden müssen. Unser heutiges Gespräch wird aufgezeichnet und im Anschluss auf YouTube der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden wir die Gedanken und Positionen unserer Podiumsgäste, über die wir bereits während unserer Tagung im April diskutieren konnten, in einer Handreichung bündeln und auf unserer Webseite zum Download bereitstellen. Ich freue mich auf spannende Impulse und einen regen Austausch.
Vielen Dank, lieber Murat, für die kurzen einleitenden Worte. Bevor wir aber auch in die Podiumsdiskussion übergehen, möchte ich das Wort auch an Derya geben für einen kurzen inhaltlichen Impuls, dann im Nachgang darüber dann auf dem Podium zu diskutieren. Derya Shahan hat eine leitende Funktion bei der Fachstelle Extremismusdistanzierung, engagierte sich sehr intensiv und auch lange Jahre in der muslimischen Frauenarbeit und sitzt auch für die Muslime in Baden-Württemberg im SWR-Rundfunkrat. Und auch über diese Arbeit werden wir im weiteren Verlauf sicherlich sprechen können. Aber für den kurzen Impuls übergebe ich dir, liebe Derya, erstmal das Wort.
Lieber Eden, lieber Murat, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und mit folgenden Worten starten. Es ist auffällig, wenn über Musliminnen und Muslime in Deutschland gesprochen wird, geschieht das selten in einem neutralen Ton. Muslimisches Leben erscheint öffentlich häufig im Schatten von Konflikten, von Bedrohungsszenarien oder gesellschaftlichen Krisen. Auch heute stehen wir vor Fragen, die sich daran anschließen. Fragen nach den Bedingungen, unter denen muslimisches Engagement entsteht, wirkt und manchmal auch leidet. Wenn wir über muslimisches Engagement sprechen, dann sprechen wir über ein Feld, das von Dynamik, von Vielfalt und von tiefgreifenden Spannungen geprägt ist. Innerhalb der muslimischen Communities ebenso wie im Verhältnis der Gesamtgesellschaft. Und ja, die Realität, über die wir sprechen, ist komplex, ist widersprüchlich und herausfordernd. Herausfordernd für alle, die Verantwortung tragen. Denn muslimisches Engagement entsteht nicht im luftleeren Raum. Es wird geprägt durch Erfahrungen, Ressourcen, Entwicklungen innerhalb der eigenen Community, ebenso auch durch politische Debatten, gesellschaftliche Erwartungen und institutionelle Rahmenbedingungen von außen. Muslimisches Engagement in Deutschland steht heute an einem ganz entscheidenden Punkt. Es ist gewachsen, vielfältiger geworden Und zugleich bleibt vieles fragmentiert, unverbunden oder unsichtbar. Zwischen Erwartungen und Wirklichkeiten klaffen Lücken, die sich über Nacht nicht schließen lassen. Innerhalb der muslimischen Gemeinschaften gibt es Bewegungen, Umbrüche, neue Stimmen. Musliminnen und Muslime übernehmen Verantwortung. In Vereinen, in zivilgesellschaftlichen Initiativen, in politischen und sozialen Kontexten. Es entstehen neue Strukturen, neue institutionelle Formate. Das ist eigentlich ein starkes Zeichen für den Wandel. Gleichzeitig gibt es viele Herausforderungen, die geblieben sind oder in neuer Form zutage treten. Wie können beispielsweise ehrenamtlich getragene Strukturen auf Dauer tragfähig sein, stelle ich mir die Frage. Einerseits steigt die Sichtbarkeit muslimischen Lebens. Es gibt islamische Institutionen an Hochschulen, muslimischen Religionsunterricht, Beteiligung an öffentlichen Diskursen und Initiativen. All das ist Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe. Andererseits erleben viele Musliminnen und Muslime auch weiterhin Formen von Ausgrenzung, Misstrauen und politischer Instrumentalisierung. Der gesellschaftliche Diskurs ist häufig dominiert von Fragen der Sicherheit und der Migration. Und das betrifft muslimisches Leben in ganz besonderer Weise. Ich frage mich, wo bleiben Begriffe wie Anerkennung, Vertrauen oder Zugehörigkeit? Aber haben Musliminnen auch überhaupt Interesse am gesellschaftlichen Diskurs? Und sind sie in der Lage, diesen Diskurs aktiv mitzugestalten? Und zugleich gibt es in unserer Gesellschaft bemerkenswerte Zeichen von Solidarität, von wachsendem Bewusstsein und von Partnerschaften, die auf Augenhöhe beruhen. Diese Ambivalenz ist Teil unserer Realität und sie verdient differenzierte Betrachtung. Die Beteiligung muslimischer Stimmen am gesellschaftlichen Gespräch ist wichtig, doch sie bleibt oft leise oder wird nicht wahrgenommen. Viele Musliminnen und Muslime erleben Ausgrenzungserfahrungen, die für sie prägend sind. Die aktuellen Zahlen sagen 8 gemeldete antimuslimisch-rassistische Vorfälle pro Tag. Und die Dunkelziffer liegt höher. Diese Erfahrungen bleiben nicht ohne Wirkung. Sie erzeugen Rückzugstendenzen, Verunsicherung, aber sie wecken auch neue Formen des Zusammenhalts und der Selbstorganisation. In einer Zeit, in der Polarisierung zunimmt, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt immer stärker herausgefordert wird, bleibt spürbar, die Räume für differenzierte Stimmen müssen aktiv gestaltet werden. Doch wer Teil eines Diskurses sein will, muss darin auch seine Stimme erheben. Die Forderung, gehört zu werden, braucht den Mut, auch sich einzubringen. Dabei ist die entscheidende Frage, wie wir miteinander auch ins Gespräch kommen, innerhalb muslimischer Strukturen, aber auch darüber hinaus mit der gesamten Gesellschaft, mit Institutionen, mit Politik und Medien. Was bedeutet das eigentlich für das muslimische Engagement heute? Das muslimische Engagement wächst unter anspruchsvollen Bedingungen. Wenn man heute auf muslimisches Engagement in Deutschland blickt, sieht man nicht nur das, was sichtbar ist, sondern vor allem das, was übersehen wird. Man sieht Initiativen, Stimmen, Strukturen, aber auch Leerstellen, Wunden und Überlastung. Viele Prozesse schreiten voran, aber nicht schnell genug. Nicht für die Anforderungen unserer Gegenwart. Nicht für eine Gesellschaft, die sich als demokratisch, vielfältig und gerecht verstehen will. Es stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen braucht es überhaupt, damit muslimisches Engagement seine Wirkung entfalten kann? Es stellt sich für mich die Frage, was brauchen wir, um die Gesellschaft gemeinsam zu gestalten? Wo stehen wir uns selbst im Weg und wo fehlen uns Zugänge, Ressourcen oder Vertrauen? Ich hoffe, dass wir heute gemeinsam diese Fragen beantworten können. Eintauchen in einen Austausch. Nicht mit dem Anspruch, heute diesen Austausch abschließend zu beantworten, sondern im Vertrauen darauf, dass ehrliches Sprechen über das Unvollkommene ein Anfang sein kann. Ich danke für das Wort und freue mich auf den gemeinsamen Austausch.
Vielen Dank, liebe Dadia, für diesen kurzen inhaltlichen Impuls. Ich möchte gerne die anderen Podiumsteilnehmer kurz vorstellen. Zu meiner linken Seite sitzt Mersat Rekic. Er engagierte sich in ganz unterschiedlichen Kontexten der breiten muslimischen Zivilgesellschaft, war aufgrund seines Hintergrunds vor allem auch in bosnischen Gemeindestrukturen aktiv und wirkt bei der Initiative mit, die sich muslimischer Begegnungs- und Gebetsraum Stuttgart nennt. Und da wird es ganz spannend sein, auch von deinen Erfahrungen in diesen unterschiedlichen Kontexten mehr zu erfahren. Daneben sitzt Simone Tregner. Simone hat Islamwissenschaften, Ethnologie und Religionswissenschaften studiert in Tübingen. Promoviert auch. Genau. Sie ist freiberufliche Referentin und Beraterin in den Themenfeldern muslimische Lebenswelten in Deutschland, Teilhabe, Geschlechterfragen und interkulturelle Kompetenz und arbeitet bei der Islamberatung in Bayern. Und last but not least, Hakan Turan. Hakan ist Gymnasiallehrer, Ausbilder von Gymnasiallehrkräften sowie Mitgestalter schulartenübergreifender Konzepte für den Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt. Das sind immer so diese Bezeichnungen, die sehr lang und sind, aber sehr wichtige Aufgabe trotzdem. Und ein Hinweis, er schreibt unter anderem auch zu Fragen muslimischen Lebens in Deutschland sehr, sehr kluge Texte, die man auf seiner Webseite andalusian.de lesen kann, würde ich allen sehr empfehlen. Vielen Dank, dass wir heute an so einem warmen Freitagabend, wo man etwas anderes, Besseres vielleicht zu tun hätte, euch die Zeit genommen hat, hier an dieser Podiumsdiskussion mitzuwirken. Ich möchte mit Mersat beginnen. Wie eingangs gesagt, warst du ja lange Jahre auch in der Gemeindearbeit aktiv, vor allem in bosnischen Gemeinden. Und das fand ich sehr spannend bei deinem Impulsvortrag an unserem in unserer Wochenendtagung vor einigen Wochen hier in Stuttgart auch. Da hast du ja eben aus diesen Erfahrungen berichtet, aus dieser Gemeindearbeit, und du hast dort von Learnings gesprochen. Und welche Erfahrungen hast du in deiner, weil wir reden hier über die Vielfalt, muslimische, zivilgesellschaftliche Vielfalt, über Chancen, aber auch Herausforderungen. Was haben deine Erfahrungen, gerade so in der konkreten Gemeindearbeit, welche Erfahrungen hast du dort gemacht? Vielleicht können wir mit dieser Frage kurz einsteigen.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein, und die Frage, Aaron, sehr einfach zu beantworten. Fünf Säulen des Islams, allen Muslimen bekannt. Und ich glaube, zu den sechs Glaubenssätzen gibt es kaum Muslime, die da irgendwie nicht damit klarkommen. Also einfach Muslime zusammentrommeln, diese Glaubensautomation anstoßen, und Muslime sind so Glaubensautomaten, dann läuft das alles. Das ist natürlich Quatsch, was ich erzähle. Es läuft nämlich sehr viel anspruchsvoller. Und deswegen würde ich ein bisschen ausholen bei der Beantwortung. So Ende der 90er Jahre wurde ich volljährig und durfte dann auch in den Vorstand meiner Moscheegemeinde. Dort war ich dann so fast 20 Jahre, bis ich mich verabschiedet habe oder verabschiedet wurde. Und ich durfte dann zu einem Austausch von Moscheevereinen in Stuttgart mitgehen, und ich war so begeistert, so 18, und ich darf irgendwie irgendwo hingehen mit dem Vorsitzenden. Ja, der Austausch war aber sehr kurz, weil es hatte ein türkischer Verband eingeladen und die Sitzung fand auf Türkisch statt. Jetzt hören Menschen sowas wie Moscheeverein und denken sich, ja, Leute schließen sich zusammen, setzen sich so ein Satzungsziel und sagen dann, oh toll, ja, wir wollen hier die Lehren des Islams bekannt machen, wir wollen sicherstellen, dass Kinder diese Lehren aneignen. Die Satzungsziele findet man sicher in der Satzung, aber man muss wissen, dass Menschen, die diese Vereine gründen, betreiben, die verfolgen auch Ziele, die sie nicht unbedingt so klar fassen können. Es geht darum, Strukturen zu konservieren, die sie aus ihren dörflichen Gemeinschaften der 50er, 60er, 70er Jahre auf dem Balkan, wahrscheinlich auch in der Türkei kennen. Und das trifft dann die Realität in der Großstadt. Und diese Organisation der Moscheevereine in Landsmannschaften, Zersplitterung, es sind keine Moscheevereine aktiv, die einen Stadtteil sozusagen bewirten, sondern sind immer irgendwelche Nischen, und das führt eben zu Herausforderungen. Und wenn die Situation so ist, wie ich sie kurz skizziert habe, dann braucht es Initiative oder Druck oder eine Erwartungshaltung von außen, damit Sachen in Gang kommen können. Und wir hatten Anfang der 2000er Jahre in Stuttgart das Glück, dass wir Gary Pavkovic als Leiter der Stabsstelle Integration hatten. Er wollte das umkrempeln. Er hat sehr kluge Sachen angestoßen, wie Qualifizierungskurse für Moscheevorstände. Da haben dann mehrere Dutzend Moscheevereine teilgenommen, sind bestimmt an die 100 Leute ausgebildet worden. Wir haben dort Sachen, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, gemacht. Wir haben uns überlegt, ja, wie macht man so ein Projekt. Und daraus haben wir dann erkennen können, wie wir in den Moscheevereinen aufgestellt sind, das hilft uns gar nicht weiter, diesen Aufgaben, die auf uns jetzt zurollen, die zu bewältigen. Also gab es so eine Erkenntnis, man bräuchte eigentlich einen Generationswechsel, man bräuchte jüngere Leute dort. Und diese Zusammenarbeit in diesem Arbeitskreis von Gary Pavkovic hat uns gut getan als Moscheevereine, dass wir uns kennenlernen, dass wir Vertrauen zueinander gewinnen. Und Stuttgart ist eben ein sehr teures Pflaster. In der Innenstadt gibt es keinen einzigen Raum für Gebete, Menschen, denen Gebetsverrichtung zu den Zeiten wichtig ist. Wir müssen auf ein Parkhaus ausweichen oder einen Treppenaufgang, Umkleide. Und da hat man so das Gefühl bekommen, würden wir uns jetzt irgendwie zusammenschließen, könnten wir was erreichen. Und gleichzeitig zu unserer Erkenntnis hatte die Stadt als Akteur die Erkenntnis, ich bin ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Nach Stuttgart kommen Delegationen aus der arabischen Welt. Sie wollen muslimisches Leben in Stuttgart sehen, erleben. Und wir haben da in der Innenstadt nichts Repräsentatives. Und diese beiden Sachen waren sehr, sehr von Vorteil, dass die gleichzeitig gelaufen sind, so dass die Bereitschaft bei der Stadt war, da was zu machen. Und du müsstest das auch selbst scannen, dieses Damoklesschwert über die Moscheevereine. Also was ist es wert, damit man Geld dafür ausgibt? Räume ja, Mieten ja, aber darüber hinaus nicht. Und so ein Raum in der Innenstadt wäre repräsentativ. Man könnte irgendwelche Komplexe damit vielleicht auch bewirtschaften sozusagen. Und da war eine Bereitschaft bei den Muslimen groß, da sich zu engagieren. Und wir waren sehr diverse Arbeitskreis. Es war die Ahmadiyya-Gemeinde dabei, ein alevitischer Verein, es waren schiitische Muslime, es waren sunnitisch-orthodoxe Muslime vom Balkan. Und in dieser Zusammenarbeit war das großartig zu erkennen, dass man diese Gräben überwinden kann, wenn wir den Fokus darauf legen, es ist eine Lösung nötig, für die wir zuständig sind und die wir jetzt anbieten können. Und diese Zusammenarbeit ist auf Deutsch gelaufen, und wir haben dann nochmal auch erkannt, wie gut es tut, wenn man Islam auf Deutsch denkt, weil dann sind wir in so einer Denke unseres Alltags. Also wenn ich in meinem Arbeitsumfeld wirke, dann ist es vollkommen nicht akzeptabel, dass zwei Abteilungen nicht zusammenarbeiten, weil der eine Spezi trinkt, der andere Limo, oder der eine betet so und der andere gar nicht. Und das war so eine coole Erkenntnis für uns. Wenn wir so eine deutsche Denke uns aufsetzen, dann haben wir nicht diese Reflexe, diese Konditionierung, dass wir andere Muslime vielleicht das Muslimsein absprechen oder dass wir anderen Muslimen eben Sachen nicht zugestehen. Und wenn ich nur kurz skizzieren kann, da kannst du nachfragen. Also uns ging es eben darum, wir wollen Sichtbarkeit schaffen. Wir wollten eben dieses Deutschsprachige ausbauen, damit wir die nachrückenden Generationen mehr mitnehmen können, damit wir eben die Sprache sprechen, in der sie noch viel mehr verhaftet sind, als ich es zum Beispiel bin. Und ja, wir haben versucht, dann einfache Leitlinien für unsere Arbeit zu etablieren, wie jeder, der sich als Moslem bezeichnet, ist für uns ein Moslem. Ich begegne ihn mit Respekt, ich will ihn kennenlernen und uns ist wichtig, einfach Support an Muslime zu liefern. Hm.
Vielen Dank, lieber Mehrzad, für diese Eindrücke. Wie schaut es ganz konkret mit diesem muslimischen Begegnungs- und Gebetsraum Stuttgart konkret aus? Ich meine, gibt es da Fortschritte oder stagniert das? Wie war die Reaktion auch der Stadtverwaltung? Ist da diese Offenheit immer noch da oder was ist denn aktuelle Status quo? Vielleicht, um das mal zu kurz zu erfahren.
Ja, du hast es vorhin skizziert. Ich bin da in einigen Sachen eingebunden. Ich bin Landesvorstand beim Kinderschutzbund, Kreisvorstand der Grünen Partei und das war mir dann von der Zeit zu viel. Ich habe mich aus dem Vorstand verabschiedet. Das wirkt aber weiter und wir wollen die Stadt dazu bekommen, dass sie eine Machbarkeitsstudie finanziert in diesem Hospitalviertel. Und das ist ein ganz besonderes Viertel in Stuttgart. Dort sind Sachen, dort findet man eine Synagoge, man findet Bildungshäuser der Kirchen. Es ist eine sehr, sehr interessante Ecke von Stuttgart. Da fehlt noch so ein muslimischer Inhalt. Und ich glaube, durch unsere Arbeit jetzt in den letzten 4-5 Jahren daran, haben wir viele Sachen angestoßen. Der Stadt sind Sachen klar geworden, anderen Akteuren sind Sachen klar geworden. Es fängt bei so einfachen Sachen wie Ehrenamt braucht Hauptamt. Also da sind wir Muslime aber ein bisschen selbst mit Schuld, weil das, was ich vorhin erwähnt habe mit diesem Damoklesschwert, also Sachen zu finanzieren, die kein Beton sind oder keine Sache, die ich anfassen kann, da findet man sehr große Hürden in muslimischen Strukturen. Also da müssen wir uns selber an die Nase fassen. Aber so Sachen sickern jetzt durch, dass man eben da so ein Umdenken braucht, dass man darauf angewiesen ist, dass es einen politischen Willen gibt, dass Sachen laufen können. Und die Expertise dafür bringen wir ja selber als Muslime und Leute, die Vereine seit vielen Jahrzehnten schmeißen mit sehr wenig Mitteln. Aber ja, wir müssen damit klarkommen, dass wir Muslime diesen Dialog eigentlich untereinander viel mehr brauchen als gegenüber so einer Stadtgesellschaft. Und was mir sehr deutlich geworden ist, wir sind leider noch so, ich bin Vater von 3 Kindern, ich merke es bei meinen Kindern, laufen viele Sachen noch nicht. Und ich glaube, so Moscheevereine sind noch nicht so dieser Kindesstufe entwachsen. Also es funktioniert gut, wenn ein Schiedsrichter dabei ist. Sowas wie eine Stabsstelle Integration. Es funktioniert gut, eine Zusammenarbeit, wenn Muslime unter einer Öffentlichkeit ausgesetzt sind, das diszipliniert. Wenn sowas, ich glaube, Scham ist auch so eine Sache, die uns stark anerzogen wird. Wenn man irgendwie in so eine Falle laufen könnte, das wird jetzt peinlich oder könnte uns beschämen, da funktionieren wir auch sehr gut. Und deswegen müssen mehr eine Transparenz gehen, klar machen, was ist so unsere Agenda als Muslime, was wollen wir als dieser Moscheeverein? Und dann tut uns gut, wenn die städtischen oder andere Akteure uns ganz klar Vorgaben machen. So, eigentlich erwarten wir sowas und auch ein interessanter Aspekt ist, dass Muslime ganz viel Vertrauen in die städtischen Strukturen haben, in die Stadtgesellschaft. Alle diese Vereine, die da mitgemacht haben bei der Initiative, und jetzt ist es auch ein eingetragener Verein, allen war es wichtig, dass es ein Kuratorium gibt, das von Nicht-Muslimen besetzt ist. Also wir sind da, glaube ich, so gut jetzt dem entwachsen, dass uns klar ist, oh, Sachen gibt es, die sind vielleicht unangenehm, die machen Sachen schwieriger, aber die tun uns gut. Und und abschließend noch, was auch gut angekommen ist, ich habe vor circa ist es genau 20 Jahre her, da sollte bei der Akademie Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Tagung zum bosnischen Islam stattfinden. Und zu der Zeit hatte die Diözese so ein Verständnis, ja klar, wir stellen den Dr. Hans-Jörg Schmid ab und jetzt hier, ihr Muslime, jetzt hier auch jemanden. Und wir so, wenn wir jetzt einen abstellen, dann gibt's eben niemanden mehr bei uns, der hauptamtlich arbeitet. Und das war vor 20 Jahren überhaupt nicht irgendwie klar, dass diese Strukturen eben Ehrenamt sind, dass da kaum hauptamtliche Leute sind, dass man nicht einfach so Leute dazu verpflichten kann, jetzt mitzuwirken. Und das hat sich stark gebessert. Also so eine kirchliche Institution ist jetzt auch bereit, so ein Power-Sharing zu machen. Ich sehe es bei der Bosch-Stiftung, die sind jetzt nicht nur bereit, Sachen zu fördern, die sind auch bereit, Muslime in eine Position zu hieven, dass wir darüber einen Vorschlag an die Stiftung machen können, was jetzt gefördert also werden soll.
Andere Möglichkeiten
als es ist echt diese Arbeit, die war mühevoll. Das war jetzt, also ich bin da jetzt im dritten Jahrzehnt, in dem ich mich da einbringe, und da sieht man, es hat was gebracht, es haben sich Sachen bewegt, die gehen nicht so schnell, wie man sich vielleicht das erhofft oder wie man sich Sachen vorstellt.
Ich würde an der Stelle vielleicht auch anknüpfen und Simone mit ins Gespräch holen.
Gibt's dir lieber, Simone?
Wir können da später nochmal kurz anknüpfen. Simone, du bist ja als Beraterin in der Islamberatung in Bayern tätig und hast da natürlich ganz andere Einblicke und Erfahrungen, bist genau an dieser Schnittstelle Gesellschaft, Verwaltung und muslimische Basis, muslimische Zivilgesellschaft, wovon ja Melsat auch gerade aus seinen Erfahrungen berichtet hat. Was sind denn die häufigsten Probleme und Herausforderungen, die du in deiner Arbeit begegnest, also sowohl auf muslimischer Seite als auch auf nicht-muslimischer Seite? Welche Probleme und Herausforderungen begegnen dir in deiner Arbeit?
Ja, relativ vielfältig. Es wurde jetzt auch schon ganz viel gesagt, tatsächlich sowohl von Deria wie auch von dir, Mersat. Also immer noch fehlende Strukturen, Professionalisierung, die noch nicht wirklich weit fortgeschritten ist auf muslimischer Seite. Ressourcen. Wir haben immer noch das Problem, wurde auch gerade angesprochen von dir, Mersat, dass wir hauptsächlich Ehrenamtliche in Moscheevereinen haben. Auf der anderen Seite in Verwaltungen haben wir halt Hauptamtliche sitzen, in Kirchen haben wir Hauptamtliche sitzen. Das ist schon mal ein Riesenproblem, weil man nicht auf Augenhöhe agieren kann und auch einfach auch es schon Probleme gibt, Kontakt aufzubauen. Und meine Erfahrung ist immer noch, was mich auch ein bisschen verwundert, dass wir meistens irgendwo noch einen Mittler brauchen. Das hattest du auch angesprochen, Mersat. Es läuft meistens besser, wenn man irgendeine neutrale Person dazwischen geschaltet hat. Ja, das heißt, die Stadt oder wir von der Islamberatung, jetzt egal ob in Bayern oder in Baden-Württemberg, aber im Endeffekt ist es für alle Beteiligten immer noch vertrauensvoller, wenn eine neutrale Stelle eingeschaltet wird. Und mich wundert es dann auch immer so ein bisschen, weil ich denke, eigentlich sollte sehr viele schon auf muslimischer Seite bekannt sein, aber auch auf Verwaltungsseite sollten eigentlich viele Dinge schon bekannt sein, sind sie aber immer noch nicht, ja. Und eins, was mir jetzt in den letzten Jahren vor allem aufgefallen ist, das hängt, glaube ich, auch mit den ganzen globalen Entwicklungen zusammen, die wir haben, dass die Angst, aufeinander zuzugehen, viel größer geworden ist. Also das Vertrauen hat wahnsinnig abgebaut, auch bei Leuten, die sich schon lange kennen, die auch schon in Kontakt standen. Und das ist was ich wirklich ja ein bisschen mit Erschrecken auch wahrnehme, weil wir dann, sei es ich als Referentin oder auch von der Islamberatung, häufig wirklich noch in die Aufgabe kommen, erstmal vermitteln zu müssen, Kontakt aufbauen zu müssen, Vertrauen herstellen zu müssen. Und das finde ich jetzt nach all den Jahrzehnten doch auch einen erschreckenden Befund.
Da würde ich gerne noch anknüpfen, welche Erfolge kannst du denn bei muslimischen Gemeinschaften zum Beispiel beobachten? Was hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren gerade auch in der Frage des gemeindlichen muslimischen Engagements verbessert? Welche neuen Herausforderungen haben sich vielleicht auch aufgezeigt? Kannst du vielleicht dazu was kurz noch skizzieren?
Also ich finde schon, was gerade die jungen Muslime betrifft, da hat es einen unheimlichen Sprung getan. Also da haben wir ganz viel gut ausgebildete junge Muslime, die auch wissen, wie eine Kommune funktioniert, wie ein Moscheeverein funktionieren sollte, sage ich mal vorsichtig, die ganz viel an Weiterbildungsprogrammen teilnehmen, wenn man sie ihnen anbietet. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass man sie in Qualifizierung bringt, dass man ihnen zeigt, zum Beispiel Jugendorganisationen, wie sie in den Jugendring reinkommen können und solche Dinge. Also ich glaube, da ist ganz arg was in Bewegung. Und das würde ich als ganz großen Erfolg schon mittlerweile sehen. Auf der anderen Seite ist es auch was, wo ich aber merke, also ich habe da auch ein bisschen ein weinendes Auge gleich wieder, weil ich merke, dass aufgrund der ganzen Entwicklungen muslimische Jugendliche oder junge Erwachsene sich sehr stark auch wieder zurückziehen im Moment. Und dass da Erfolge schon wieder am Kaputtgehen sind. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir da im Moment ganz arg hingucken und versuche auch Kommunen, aber auch Wohlfahrtsverbände, andere Akteure zu motivieren, mehr auf junge Muslime zuzugehen.
Was sind die Gründe für diesen Rückzug oder was nimmst du da als Hintergrund wahr für diese Entwicklung? Mhm.
Das hatten wir ja, glaube ich, auch ganz viel auf der Tagung besprochen, dass es da viel um Zugehörigkeiten geht, um Identitäten, die junge Muslime gerade so ein bisschen am Verlieren oder am Suchen sind. Manche sind da sehr stabil, da sehe ich kein Problem, aber es sind doch viele, wo ich merke, die fühlen sich nicht mehr wirklich beheimatet in ihrem Land. Also vielleicht noch in der Stadt, ja, in der Kommune, wo sie aufgewachsen sind, aber nicht unbedingt so sehr in Deutschland. Und das ist was, glaube ich, das sollte uns allen so ein bisschen zu denken geben.
Da würde ich direkt Hakan mit reinnehmen. Ist ja als Lehrer sozusagen nah dran an den jungen Menschen. Die haben ja nicht die Wahlen. Die müssen zur Schule gehen, also ist das, denke ich mal, der beste Ort, um diese Entwicklungen vielleicht auch noch intensiver zu verfolgen. Und wir reden ja vom muslimischen Leben in Deutschland, die jetzt mittlerweile in dritter, vierter Generation in Deutschland präsent. Wie sehr hat sich denn deiner Meinung nach eine als authentisch empfundene, selbstverständliche deutsch-muslimische Selbstwahrnehmung, hat sich so etwas herausgebildet? Gibt es so eine solche überhaupt? Und wie sind da deine Beobachtungen gerade bei jungen Menschen im Schulkontext?
Dankeschön. Ich denke, das gibt es wirklich, also deutsch-muslimische Identität. Und die hat sich auch in breiten Teilen der muslimischen Jugend auch schon gefestigt. Es werden manche sagen, ja, aber wir reden doch gerade darüber, dass es ja gerade bröckelt. Das Paradoxe ist, in der Praxis gibt es das. Im Diskurs gibt es das nicht. Also das heißt, man muss den Diskurs, wie redet die Öffentlichkeit über die Themen, unterscheiden von dem, was machen die konkreten Individuen in der Schule oder im Alltag beispielsweise. Und was ich wahrnehme, ist, dass diese Praxis deutsch-muslimischer oder was noch konkreter macht, zum Beispiel deutsch-bosnisch-muslimische oder deutsch-türkisch-muslimische Identität zum Beispiel, in der Praxis ist das schon sehr weit fortgeschritten. Aber es ist noch nicht aufgearbeitet worden. Diese Identitäten sind noch nicht Teil der deutschen Allgemeinbildung, dass es das wirklich gibt. Es hat nicht einmal einen eigenen Namen. Ja, also selbst das deutsch-muslimische klingt so experimentell, aber diese experimentellen Dinge, die werden von Hunderttausenden, vielleicht Millionen Menschen in Deutschland tagtäglich gelebt und das Lehrkräfte sind das gewohnt, die merken das gar nicht mehr, dass sie Individuen vor sich haben, die eben mehrere kulturelle Anteile mit sich bringen. Aber was uns gerade wirklich verloren gegangen ist, und da kann ich wirklich noch dem nur zustimmen, was ihr gesagt habt, auf der emotionalen Ebene nehmen viele von diesen jungen Leuten, die deutsch-muslimische Identität oder deutsch-türkisch-muslimische beispielsweise Identität haben oder deutsch-afghanisch-muslimische Identität, die nehmen auf der emotionalen Ebene, sehen sie da keine Entsprechung dazu. Das heißt, sie leben es zwar, aber es hat keinen Namen, es hat keine gesellschaftliche Anerkennung als solche. Und deswegen glaube ich, dass der Diskurs, was für Diskurs denn, ist etwas, was dessen Wirksamkeit massiv unterschätzt wird. Also das heißt, auf der psychologischen Ebene ist das, was die Öffentlichkeit, vor allem politische Repräsentantinnen und Repräsentanten beispielsweise, aber auch wichtige Medien, die Wellenlängen, die diese vorgeben, die werden von jungen Muslimen oft verstanden als ein Statement von Deutschland über uns Muslime. Und das ist genau das Problem, dass hier sehr pauschal eben auch in der Wahrnehmung von Muslimen gibt es halt das Deutschland und die Deutschen sozusagen, da gibt es die Muslime hier, da gibt es vielleicht Türken, Araber, verschiedene Bereiche, dass es auch deutsche Konvertiten gibt, vergessen wir meistens völlig bei diesen Diskussionen, aber es ist eine ganz maßgebliche Größe in all diesen Dingen. Und sobald dann diese emotionale Ebene ins Spiel kommt, tendiert Mensch dazu eben in diesen großen Identitätsschubladen zu denken. Aber der Diskurs um diese großen Identitätsschubladen ist gerade hochgradig kontraproduktiv. Er ist kontraproduktiver geworden. Und muslimische Jugendliche haben natürlich ein Recht darauf, auf einen Diskurs, der eben ihre Identität als solche sieht und registriert. Weil sonst drohen wir, die in der Praxis fortgeschrittene Integration in gewisser Weise, also darüber zu sprechen, als ob sie nicht da wäre. Sie ist trotzdem da, sie bleibt auch da, diese Jugendlichen bleiben da, sie bleiben an den Schulen. Die, auch die Lehrkräfte beispielsweise, die Migrationshintergrund haben oder die vielleicht sogar muslimische Background haben, die bleiben dort, die gehen nicht weg. Man kann doch sagen, die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund müssen genauso zur Schule wie die Schüler. Also die werden sozusagen, sind verpflichtet, dahin zu gehen. Das ist keine freiwillige Veranstaltung. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule als Lehrkraft, weil ich denke, da sind Kollegen, die haben Vorurteile. Geht nicht, du bist Landesbeamter, du hast da nicht hinzugehen. Ja, also von daher ist dieser Zwangsmechanismus, den alle Menschen im Beruf natürlich haben, ist hier ein Vorteil, weil man in gewisser Weise in diesem schulischen Diskurs immer mit drin ist und mit drin bleibt. Und deswegen würde ich sagen, dass in der Praxis ist die Integration massiv vorangeschritten. Also das kann man wirklich, es wird unterschätzt und es wird zu wenig gesehen von der Öffentlichkeit. In den Schulen sieht man es aber. Aber die Öffentlichkeit sieht es erst dann, wenn es dann scheitert, wenn dann irgendein Grundschüler seinen Lehrer beleidigt, irgendwo in Berlin, eine Grundschüler beispielsweise, oder wenn woanders irgendein Elternteil sich daneben benimmt, dann ist am nächsten Tag die ganze Republik informiert, all die debattieren darüber. Die jungen Muslime denken sich dann, mein Gott, wir werden alle hier gerade schlecht gemacht. Dabei ist einfach die Moderation von diesen Problemthemen, die ist schlecht. Das machen die Medien schlecht. Ich sag mal ganz pauschal. Es gibt sicher welche, die es gut machen, ja. Es mögen mehr werden, ja.
Also, nimmt ihr gleich widersprechen.
Die Rundfunkgrätin.
Ja. Okay, danke schön. Also, ich finde, die Medien machen das insgesamt eher, die Kontextualisierung eher, schlecht, und zwar nicht nur schlecht in muslimische Richtung, auch für die, ich sag mal, für die deutsche Gesamtgesellschaft, für die Menschen mit deutscher Abstammung. Man macht es vielen Deutschen leicht, Angst vor Muslimen zu haben, wenn Dinge, die passieren, bei der Kommunikation schlecht oder nicht richtig kontextualisiert werden. Wenn der Eindruck geweckt wird, der Grundschüler in der Berliner Grundschule, was der wiedergibt, gibt das wieder, was Muslime denken, das stimmt nicht. Oder wenn man das so darstellt, denke, dass sie das religiöse Muslime denken, das stimmt nicht. Religiöse Muslime sind ein sehr komplexes gesellschaftliches Segment, wird aus ganz vielen sozialen Milieus bestehend. Also von daher ist Schule, finde ich, ein sehr gutes Experimentierfeld, um zu schauen, wie weit Integration fortgeschritten ist und wie man diese weit fortgeschrittene Integration durch nicht beachten, nicht benennen, immer auf das Negative schauen, wie man das wieder abwertet. Die Folge ist, das beobachte ich auch und das beobachte ich mit Sorge, dass wir eine immer stärkere emotionale Desintegration bei Muslimen in Deutschland haben, aber dies auf der emotionalen Ebene und die ist kontraproduktiv und ich finde, hier tun die Muslimen echt unrecht. Ja.
Messert wollte, glaube ich, noch dazu was sagen, deswegen gebe ich ihm noch das Wort.
Ja, es war gut von Hakan, dass er den Begriff mit der Widersprüchlichkeit eingeführt hat. Ich glaube, wenn ich das nachher anschaue, werde ich mir denken, ich habe mir die ganze Zeit widersprochen. Was mir so durch den Kopf geht, ob da nicht das auch so mit einspielt, dass der Islam in den Gesellschaften, aus denen wir abstammen, so eine Opposition zur Gesellschaft bildet. Also ich kenne es am besten in ehemaligen Jugoslawien. Da war durch die Verfasstheit Kommunismus, kommunistische Partei, konntest du nur muslimisch oder zum Islam dich bekennen, indem du zur Opposition zu dieser Gesellschaft bist. Und jetzt gibt's eben das, was du beschreibst, an Entwicklungen. Und sowas bleibt in der Heimatgesellschaft auch nicht ohne Einsicht und alles ist so schön globalisiert und da gibt es dann auch Akteure, die darauf nochmal das draufsetzen, nochmal verstärken, indem die dann eben diese Fremdheit in dieser Gesellschaft nochmal islamisch begründen und ich weiß nicht, ob ich es gut hinbekommen habe und verständlich meine Erwiderung, weil in meinem Kopf ist es auch voll, ich sage ja, nein, ja. Ich weiß auch nicht so ganz genau, aber es ist eben dieses, dass wir aushalten müssen. Sachen sind widersprüchlich und können trotzdem gleichzeitig korrekt sein. Das wird so ein bisschen der Basis, wenn ich nochmal kurz zur Basis käme, dass sie sich da deutlicher artikuliert, was sie von ihren Moschee verwenden möchte, dass sie eben nicht irgendwelche Machtspiele haben will, dass sie nicht irgendwelche Abhängigkeiten haben will zu den Ursprungsgesellschaften, sondern dass diese Verbände, die hier wirken, tatsächlich die Mittel, die wir denen zur Verfügung stellen, auch für die Menschen, die hier sind, aufwenden.
Ich würde da vielleicht Hakan noch eine kurze Nachfrage stellen, die Entwicklung und diese emotionale nicht zugehörig sein, was du da beschrieben hast. Worin siehst du denn die größere Herausforderung für eine gelebte deutsch-muslimische Identität und der Überwindung von Fremdheit Siehst du da die Widerstände innerhalb der muslimischen Community als größere Herausforderung oder in der nicht-muslimisch säkular geprägten sogenannten Mehrheitsgesellschaft?
Ich denke, dass, also ich würde es gar nicht selber von Widerstand in erster Linie sprechen, sondern von fehlenden Narrativen, von fehlenden Identitätsangeboten. Es ist also kein bewusster unbedingt Widerstand, weil Widerstandselemente gibt es in beiden Bereichen, das ist ganz klar. Aber dieser Widerstand ist oft implizit, selbstverständlich mit dabei. Man kommt gar nicht drauf, wie du sagst, da gibt es teilweise importierte Narrative aus muslimischen Kontext, die einfach hier weitergesponnen werden. Da gibt es Vorbehalte im deutschen Diskurs, sag ich mal. Aber man kann es auch anders betrachten, von den Ressourcen her. So ein durchschnittlicher Schüler, eine durchschnittliche Schülerin verbringt ungefähr 10.000, eher 15.000 Stunden seines Lebens an deutschen Schulen. 15.000 Stunden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann kann man noch die Vorschulzeit noch dazu rechnen, Kita, Kindergarten, und danach studieren die Leute womöglich noch. Das heißt, sie bringen viele 10.000 Stunden ihres Lebens in deutschen Schulen mit mehrheitlich deutschen Lehrkräften. So, wie viel Zeit verbringen die jetzt in Moscheeverbänden beispielsweise? Die meisten verbringen vielleicht in der Woche eine halbe bis eine dreiviertel Stunde beim Freitagsgebet, wenn überhaupt. Verstehen davon, von der Predigt vielleicht einen Teil davon, wenn sie zuhören. Manchmal gibt es deutsche Übersetzungen, dauert 5 Minuten ungefähr. Ja. Aber auf der diskursiven Ebene ist die Schule viel mächtiger, weil sie einfach 15.000 Stunden diese Kinder durch alle Lebensphasen durchbegleitet, während man in der Moschee jederzeit sagen kann, ich habe keine Lust mehr drauf, geh nicht mehr hin. Meist gehen die Jugendlichen dann, wenn sie dann in das Alter kommen, wo Identitätsfragen relevant werden, ist die Moschee für viele Muslime nicht mehr interessant. Das ist einfach deutlich darauf hin, dass das Angebot der Moschee nicht primär muslimische Jugendliche im Blick hat. Von daher auf der Ressourcenbasis, also finde ich, dass die Moscheen ihre Ressourcen, die sie haben, nicht nutzen oftmals Moscheevereine und Verbände. Hat natürlich viele Ursachen. Ich will jetzt sagen, nicht nur die Moscheevereine dann beschuldigen, dass sie das bewusst machen, sondern da gibt es viele Gründe, die dazu beitragen. Aber ich finde, diese Ressourcenschule mit diesen 15.000 Stunden, und die Sache ist immer die, wenn Kinder nach 15.000 Stunden Unterricht immer noch aus einer völlig fremden Kultur kommen, nicht integriert sind, da ist die Frage, was habt ihr 15.000 Stunden mit diesen Kindern eigentlich gemacht? Also was muss 15.000 Stunden mit 100.000 muslimischen Schülern passieren, dass sie hinterher immer noch aus der völlig anderen Kultur kommen, dass sie Integrationsprobleme haben? Also irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube halt, dass das Potenzial der Schule größer ist und dass man deswegen da mehr Aufmerksamkeit darin investieren sollte, wie man hier eben Ideen eines deutschen muslimischen Narrativs einfach verankern könnte. Weil Schule repräsentiert Staat, Schule repräsentiert Gesellschaft. Und da reichen auch kleine Zeichen von Lehrkräften, von Bildungsinhalten, die signalisieren, es gibt deutsch-muslimische Identitäten, da gibt es tolle Beispiele, aber wir als Schule geben den Muslimen nicht vor, wie sie das machen sollen. Wir weisen darauf, das gibt es, es ist gut, dass das gibt, und dazu nimmt man dann nicht so extreme Islamkritiker als Beispiele für Bildung und Integration, sondern meine Muslime, mit denen sich auch der 0815 Moslem identifizieren könnte, ja, also so ungefähr, ohne normativ aufzuladen, ohne die Person jetzt zu idealisieren, sondern einfach zu sagen, die gehören auch dazu, die gehören dazu, und in manchen Situationen ist es dann völlig irrelevant, dass der einen arabischen, türkischen, bosnischen Background hat. Und ich finde, dieses auf der narrativen Ebene, und davon sind die Moscheegemeinschaften oder ich meine jetzt nicht die Verbände auf der politischen Ebene, sondern die konkreten lokalen Kommunen haben andere Schwerpunkte, andere Probleme und die haben auch nicht das Personal für diese Dinge. Das heißt, sie brauchen Leute auch in den muslimischen Gemeinschaften, die diesen intellektuellen Diskurs voranbringen können. Und wo das nicht geschieht, importieren wir dann Diskurse beispielsweise aus der Türkei. Die haben natürlich ihre Berechtigung, aber nur als kleines Fragment von der Gesamtgemeinde. Also im Prinzip ist das deutsch-muslimische Narrativ ist etwas, das vor allem die muslimischen Jugendlichen weiterentwickeln können. Aber wenn die muslimischen Strukturen sich nicht für das interessieren, was junge Muslime zu erzählen haben, was sie erlebt haben, was auch an Kritik an Muslimen zum Beispiel vorzubringen haben, gerade junge religiöse Muslime haben sehr differenzierte Kritiken an muslimischen Strukturen. Aber keiner fragt sie, keiner setzt sich mit denen zusammen, erzählt doch mal, was gefällt ihnen an uns nicht, was können wir anders machen. Es interessiert einfach nicht. Das ist ein Punkt, den ich auf der muslimischen Seite oft sehe, dass man viel zu politisch denkt, ohne aber auf der politischen Ebene mitreden zu können oder mitreden zu dürfen. Und das sorgt für einen großen Qualitätsverlust. Also man muss, finde ich, viel mehr auf die Feinheiten dann auch schauen und einfach auch akzeptieren, dass diese Kinder überwiegend in deutschen Schulen, in der deutschen Gesellschaft unterwegs sind. Und wenn man das mal als Ausgangspunkt sieht, dann kann man das auch als Ressource wahrnehmen. Und dann zeigen sich die Diskussionen nämlich völlig anders. Nicht als Grundsatzfragen, nicht als ideologische Grundsatzfragen, sondern als praktische Realität, an die man jetzt weiter anknüpfen muss. Und von daher glaube ich, dass beide Seiten also Hausaufgaben haben, die sträflichst vernachlässigt worden sind. Und ich finde, dass eben, wie gesagt, Moscheen nutzen hier ihr Potenzial zu wenig. Also viel zu wenig, aber haben wenig Ressourcen. Schule hat massive Ressourcen, sie hat sehr engagiertes Lehrerpersonal. Ich finde, was die Lehrkräfte leisten, ist immens an Schulen. Das ist wirklich immens. Und der pädagogische Diskurs in und um Schule ist viel differenzierter, viel realistischer als das, was sie in den politischen, öffentlichen Diskursen erleben, wenn es um Identität und sowas geht. Deswegen hört auf die Lehrkräfte. Ich meine damit gar nicht nur muslimisch. Hört allgemein auf Lehrkräfte, die Erfahrung haben mit muslimischen Schülerinnen und Schülern. Und zwar nicht nur auf die Lehrkräfte, die dran verzweifeln, weil sie die Integration nicht vermittelt bekommen, sondern auf die Mehrheit, wo es gut funktioniert. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Schulen, mit Lehrkräften, die mir berichten, bei uns läuft das gut. Wir haben also einen sehr hohen Anteil mit Migrationshintergrund, mit muslimischen Schülerinnen und Schülern. Wir erleben diese Probleme nicht. Ja, nennen wir noch mal ein Beispiel für einen großen Problemfall. Ja, die Probleme, die wir haben, sind ja so normale Standardprobleme. Und viele Schulen berichten das. Also das sage ich nicht, um dann die Problemfälle, die es gibt, irgendwie klein zu reden, sondern nur, wenn man sie kontextualisiert, kann man sie lösen. Wenn man sie nicht kontextualisiert, dann haben alle das Gefühl, dass sie das gleiche Problem haben und dann weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll. Ja, und deswegen glaube ich, dass da eben von Ressourcen her hat Schule viel zu bieten. Und da muss einfach auch erkannt werden, eben, dass da ein riesengroßes Potenzial gerade einfach vergeudet wird, auch auf schulischer und bildungspolitischer Seite. Aber ich glaube, da ist noch viel rauszuholen. Das ist meine Hoffnung.
Vielen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer für Schule. Delia, du bist Mitglied im Rundfunkrat des SWR und bist eine Stimme für die über 500.000 Musliminnen in Baden-Württemberg. In einem Gremium, das durch seine Zusammensetzung ja auch die vielfältige Gesellschaft sozusagen abbilden soll. Wie selbstverständlich hast du diese Vielfalt im Rundfunkrat aus deiner muslimischen Perspektive wahrgenommen und welche Erfahrungen hast du in so einem Gremium machen können und auch von den, das sind ja sehr viele nicht-muslimische Mitglieder, du bist ja das Mitglied, was die Muslime sozusagen repräsentiert. Was waren so deine Erfahrungen in dieser Arbeit, in diesem wichtigen Gremium, gerade weil ja auch bei Muslimen ja diese Wahrnehmung ja sehr weit verbreitet ist, dass die Medien pauschal irgendwie eher vorbelastet sind, wenn es um Muslime geht.
Deswegen höre ich jetzt nochmal ganz genau zu, auch wenn jetzt Hakan Bey neben mir sagt, die Medien, fällt es mir sofort auf. Das heißt, ich bin seit 2020 im SWR Rundfunkrat, also das Rundfunkrat, das Aufsichtsgremium des Südwestrundfunk, das aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besetzt ist. Es gibt 74 Mitglieder im Rundfunkrat und sie haben die Aufsichtspflicht über den Südwestrundfunk, über die Inhalte, über die Produkte, über das Programm. Die Aufsicht bedeutet, ich wähle den Intendanten, ich bestimme beim Haushalt mit, ich schaue mir genau bestimmte Programme an, um als Mitglied sozusagen im Rundfunkrat, als eine Person von 74 Personen, die gesamte Gesellschaft auch mit den anderen Personen vertritt und somit genauer darüber schaue. Es war für mich, also seit 2020, wie gesagt, bin ich im Rundfunkrat, das war für mich ein Lernprozess. Und ich weiß, dass du das eben nicht so gemeint hast. Es war ein Lernprozess. Ich möchte zuerst mit der Herausforderung anfangen, Herausforderung für mich. Ich wurde gefragt und ich habe dann gesagt, ja, natürlich, sehr gerne, ich mache das. Ich bin ehrenamtlich sehr gerne tätig und das mache ich auch. Und ich habe dann gemerkt, okay, ein Aufsichtsgremium in dieser Größe ist eine wahnsinns ehrenamtliche Aufgabe. Das war so eine der ersten Feststellungen. Und die zweite Feststellung war, ich weiß zu wenig Bescheid über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, ich zahle sozusagen mit setze mich ein als Bürgerin für eine offene Gesellschaft. Und weiß jetzt aus meinem Arbeitsumfeld, dass Desinformation eines der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft ist. Mir war bewusst, dass Desinformation auch ganz bewusst gesteuert wird. Aber bis ich zum Rundfunkrat kam, wusste ich nicht, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und wie auch der Staat die Mischung in diesem Rundfunkrat vorgibt und sagt, ich möchte, dass alle gesellschaftliche Gruppen in diesem Aufsichtsgremium vertreten sind. Ich sitze für Musliminnen und Muslime im Rundfunkrat. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nur zu den Themen, die Musliminnen und Muslime betreffen, äußern, sondern eigentlich treffen alle Themen Musliminnen und Muslime auch. Das heißt, ich spreche zu allen Themen, wo ich eine Expertise habe, aber auch wo ich Fragen stelle, ne? Also Fragen stelle, um zu lernen, um zu wissen, was es bedeutet. So habe ich angefangen 2020, also es war ein unheimlich großer Lernprozess für mich und so die ersten Begegnungen auch mit den Gremienmitgliedern waren, also so eine der ersten Begegnungen, ein katholischer Vertreter, der leider vor kurzem gestorben ist, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Frau Schahan, schön, dass Sie im Rundfunkrat sind. Ich werde Sie immer unterstützen, wo auch immer ich Sie unterstützen kann. Es war unglaublich, das von einem katholischen Vertreter zu hören. Es gibt religiöse Vertretungen. Auch ich sitze sehr gerne neben der jüdischen Vertreterin. Und wir haben sehr viele gemeinsame Veranstaltungen jetzt in den letzten 5 Jahren hinter uns. Und das war so ein stärkendes Gefühl, weil Menschen in diesem Gremium schon sehr lange Erfahrung haben und wissen, ich komme jetzt rein und bringe überhaupt keine Erfahrung mit. Und das war, wie gesagt, etwas, was für mich so bedeutend war und der Staat sozusagen, der das ermöglicht hat und auch Menschen, muslimische Verbände, aber auch einzelne Menschen haben sozusagen auch dem Staat gesagt, wir möchten auch mitsprechen. Und die Ermöglichung dieser Beteiligung von muslimischen Gruppen ist, glaube ich, ein ganz besonderes Zeichen. Und was ich auch nochmal gelernt habe, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist für alle sozusagen, für alle Menschen da und hat ganz bestimmte Aufgaben. Hat ganz bestimmte Aufgaben, die staatsmedienvertraglich festgehalten sind, hat einen Bildungsauftrag, einen Informationsauftrag und so weiter. Und das sozusagen auch nochmal durch Programmbeobachtungen, aber auch Programmbeschwerden mich damit auseinanderzusetzen, genau was dieser Auftrag ist, was der SWR leisten soll, aber nicht nur SWR, auch ARD als Gesamtes sozusagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das war schon eine große Herausforderung, aber mir ist ganz bewusst geworden in dieser Tätigkeit oder jetzt über die 5 Jahre, Menschen, die muslimisch sind. Ich wusste nicht sehr viel, deswegen, das gebe ich zu, Hakan Bey, und habe gelernt, Medien, das ist nicht in Ordnung, wenn wir pauschalisierend nur von den Medien sprechen. Das ist etwas Schwieriges, weil wir haben unterschiedliche Medien. Aber darüber hinaus haben Menschen, die nicht nur muslimisch sind, sondern auch viele Menschen, die in der Gesellschaft leben, haben wenig Ahnung darüber, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet und welchen Auftrag diese haben und wie streng diese auch kontrolliert werden. Und das habe ich gelernt, aber habe auch viele Veranstaltungen bisher gemacht, um Brücken zu bauen, weil ich gemerkt habe, es war auch so einer der Feststellungen, im SWR, der SWR ist ein Riesenunternehmen mit sehr vielen Mitarbeitenden an Riesenunternehmen. Und in den ersten Sitzungen sagte der Intendant, Herr Gnifke, ich setze mich für die Diversität nicht nur im Programm, sondern im Unternehmen ein. Das wird eine meiner Hauptaufgaben sein. Und das hat mich beeindruckt. Also vom Intendanten, von dem Höchsten sozusagen dieses Unternehmens gesagt zu bekommen, ich setze mich für Diversität, für Vielfalt ein, war ein sehr wichtiges Versprechen. Und ich erinnere ihn immer wieder daran, auch mit in unseren Gesprächen, weil ich merke, je höher zum Beispiel man beim SWR in der Hierarchieebene hochgeht, kommt der Wunsch nochmal auf, Diversität noch ein bisschen mehr zu berücksichtigen. Aber ich denke, der SWR ist auf einem sehr guten Weg. Und der SWR hat eine gute Fehlerkultur, weil ich denke, ich rege mich bei manchen Sachen zum Beispiel auf. Da wird über Corona zum Beispiel berichtet und auf dem Bild wird gezeigt, eine Frau mit Kopftuch. Corona, Frau mit Kopftuch, dann rege ich mich auf. Aber es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich habe das Recht, die Programmmacherin anzuschreiben. Ich kann sagen, Entschuldigung, aber ich verstehe das nicht. Was ist der Zusammenhang? Können Sie mir das bitte erklären? Ich habe das Recht darauf. Wenn ich keine Antwort erhalte und wenn das etwas Schwerwiegendes ist, was gegen den Staatsmedienvertrag geht, kann ich sogar eine Beschwerde einreichen. Das ist mein Recht. Und wenn ich das dann weiß und ich habe bis jetzt immer sowohl, also auf allen Ebenen habe ich sehr wertschätzende Gespräche erlebt. Egal, wo ich was angesprochen habe, die Menschen können Fehler machen. Sie machen, wir sind alle Menschen, wir können alle Fehler machen. Aber ich habe immer wieder Einsicht erlebt von Menschen, von Medienmachenden, die gesagt haben, das stimmt, das wussten wir nicht. Oder Beiträge wie zum Beispiel das islamische Wort. Mhm. Ich bekomme die Rückmeldung, das ist eine sehr wichtige Sache. Es gibt Beiträge von muslimischen Personen wie zum Beispiel Hakan Bey, die wöchentlich, du musst mich korrigieren, wenn ich da falsch bin, aber die Beiträge schreiben. Und was ich zu hören bekomme, ist, die Resonanz ist nicht so groß. Wieso werden diese Beiträge nicht unter Musliminnen und Muslimen gelesen?
Das aber trotzdem auch meine Frage steht. Gewesen. Ich glaube, Hakan wollte kurz was dazu sagen, weil ich wollte noch eine Frage davor gerne stellen. Wie wird denn deine Arbeit in diesem Gremium, weil du bist ja als Stellvertreterin der muslimischen Community, sitzt du ja dort. Du bist ja nicht selbsterklärte Vertreterin, sondern du wurdest ja dafür bestimmt und du repräsentierst sozusagen in diesem wichtigen Gremium die muslimische Community in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie wird denn deine Arbeit, gerade weil es um mediale Berichterstattung rund um Muslime auch unter anderem geht, von den muslimischen Community, die dich dorthin sozusagen abgesandt hat, wahrgenommen oder wird es wahrgenommen? Ist da auch ein Interesse auch zu verfolgen, okay, was macht Frau Shahan jetzt für uns dort und werden da halt auch Impulse mit reingegeben, weil das ist ja immer so ein Punkt, über den sich wir als Muslime in Deutschland uns ja immer gerne beschweren und jetzt haben wir ja die Möglichkeit auch etwas zu bewirken oder Impulse mit hineinzugeben. Wie schaut es denn da aus?
Also ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir zur Aufgabe selbst gemacht habe, weil ich wurde ohne irgendetwas in diesen Rundfunkrat entsandt. Also mir wurde nicht gesagt, Sie müssen da und da berichten und so. Es gab nichts. So habe ich aber, nachdem ich dann entsandt wurde, gesagt, ich möchte einmal jährlich eine Informationsveranstaltung für meine Verbandsvertreterinnen und Vertreter durchführen. Das mache ich einmal im Jahr. Gibt es eine digitale Berichterstattung von mir? Es gibt Rückfragen. Es gibt auch die Möglichkeit sozusagen sich, also ich, wenn ich Programmbeobachtungen mache, zum Beispiel schicke ich das sozusagen Vertreterinnen und Vertreter und sage, möchten Sie dazu auch etwas sagen? Beispielsweise habe ich jetzt, das ist so eines Dark Matters Podcast, habe ich jetzt die letzte Programmbeobachtung gemacht. Ist unheimlich interessant für True Crime Fans. Also bitte reinhören. 2 Schüsse ins Herz heißt es. Ist vom Journalistin Kilian Pfeffer. Da an der Stelle auch ein bisschen Werbung, als er sehr rundherum. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil es geht um Terrororganisationen und so weiter, aber nicht nur das. Ich bekomme historische Informationen in Form eines investigativen Journalismus mit. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und jetzt deine Frage. Ich denke, ich habe Veranstaltungen und das ist dann auch vielleicht so etwas als LAG war das für uns auch wichtig, dass ich dann auch für das Räume bekommen habe, dass wir dann Veranstaltungen gemacht haben in der Akademie, auch mit der Islamberatung zusammen, Veranstaltungen mit Musliminnen und Muslime zusammengekommen sind und wir zuerst mal gemeinsam also erarbeitet haben, woran liegt das, dass Musliminnen und Muslime keinen Kontakt haben in die Medien hinein oder zu wenig Wissen, auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das waren dann so auch wissenschaftlich evaluierte Veranstaltungen, die dann gezeigt haben, es fehlt Vertrauen, es fehlt das Wissen, es gibt keine Kommunikation, die dann dazu geführt haben, dass jetzt Studios zum Beispiel einladen, da gibt es Begegnungsformate mit Musliminnen und Muslimen, aber auch große SWR-Trift-Formate, wie zum Beispiel letztes Jahr in Mannheim und da glaube ich, es ist noch ausbaufähig. Also es ist nicht, ich würde nicht sagen, es ist der Austausch ist sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn jedes einzelne Gemeindemitglied einer Moscheegemeinde Bescheid weiß über was bedeutet öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was ist der Auftrag des SWR. Darüber würde ich mich freuen, aber so weit sind wir noch nicht.
Hakan wollte aber noch was dazu beistellen, glaube ich.
Ja, vielen Dank für diesen präzise und auch sehr zuversichtliche Blick, also auf den Blick auf die Dinge, wie sie auch sein können, wenn man mal das System mal versteht. Und da würde ich gerne dran anknüpfen. Also eigentlich ist das ja ein Bildungsproblem, was du ansprichst. Also ich höre das jetzt so, dass Systemkenntnisse sind hier in dem Fall fehlende Systemkenntnisse führen zu einer falschen Wahrnehmung von Medien. Das heißt, der Eindruck der Einseitigkeit wird dann verallgemeinert, dass sie quasi gegen uns sind und das ist irgendwie so quasi. Also man hat ja oftmals in muslimischen Herkunftsländern den Eindruck, dass Medien in gewisser Weise einfach so mächtig sind, dass man gar keinen Einfluss drauf nehmen kann. Und ich denke, wir haben hier die Möglichkeit, also es sind mehr Möglichkeiten da. Und ich glaube, was auf muslimischer Seite ganz stark fehlt, was ich bestätigen möchte, sind fehlende Systemkenntnisse. Also es fehlen Systemkenntnisse und sowohl zum Bereich Medien, aber auch zu anderen Dingen, die halt irgendwie öffentliche Relevanz haben. Das betrifft auch den Umgang mit Schule beispielsweise und viele, viele andere Dinge. Und ich glaube, das ist auch eine Bildungsaufgabe jetzt innerhalb der muslimischen Communities. Jetzt kann man fragen, ja gut, an den Schulen wird das doch vermittelt irgendwann mal. Ich denke, dass das schon auch die Möglichkeit besteht, dass man in der Schule viele von diesen Dingen mal erfährt. Aber ich glaube, was fehlt, ist das Gefühl, dass das auch für muslimische Bürgerinnen und Bürger auch interessant ist, dass er nicht ausgesiebt wird. Man muss nur verstehen, wie das funktioniert. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch bewusste Ausgrenzung, selbstverständlich. Aber den anderen Bereich, das ist was, finde ich, du sehr klar ausgesprochen hast, den gibt es auch und der ist auf muslimischer Seite meist gar nicht bekannt. Und das betrifft alle Dinge. Also auch, dass man beispielsweise eben, also Möglichkeit beispielsweise im Lehrerberuf tätig zu werden oder jetzt zum Beispiel die islamische Religionsunterricht, dass so etwas existiert, dass es von muslimischen Lehrkräften angeboten wird und viele, viele andere Dinge. Und deswegen möchte ich das stark machen. Ich glaube, dass fehlende Systemkenntnisse und wie man eben auf der Basis von Vertrauen das Gefühl vermitteln kann, diese Kenntnisse, die braucht ihr zum gesellschaftlichen Überleben, um auch nicht in so einer Situation der Selbstausgrenzung noch mehr dann sich dann in so einer Position zurückzuziehen. Ich glaube, das halte ich für sehr wertvoll.
Ja. Und ich möchte da noch ergänzen, weil das, was du gesagt hast, diese Wahrnehmung, die Medien, die gibt es. Ja, die gibt es, die ist vorhanden. Wieso? Die wird gefördert durch Algorithmen. Wenn ich mir bestimmte Sachen anschaue, dann bekomme ich mehr Vorschläge über genau diese Inhalte. Und das andere ist, wenn jetzt irgendwo ein Attentäter, die Religiosität eines Attentäters sozusagen bekannt gegeben wird oder der Hintergrund, dann wird sehr viel, wenn es ein Geflüchteter beispielsweise ist, wird das sehr viel rezipiert. Es finden politische Diskurse darüber statt. Und wenn politische Diskurse darüber stattfinden, was machen Journalistinnen und Journalisten? Berichten über diese Diskurse, die geführt werden. Wenn ein Attentäter nicht muslimischen oder nicht, was weiß ich, was für einen Hintergrund hat, dann kommt das nicht auf dieser politischen Ebene zu Debatten und dann wird das auch nicht rezipiert, auch journalistisch wird das dann nicht mehr darüber berichtet. Und was macht dann das bei meiner Wahrnehmung, also für meine Wahrnehmung als Muslimin? Die Berichterstattung ist gegen Muslime, weil sie nur, wenn Attentäter muslimisch sind, darüber berichtet. Und das ist sozusagen sagen, das ist so ein Zerrbild. Es ist unheimlich schwierig, da in dieser schwierigen Konstellation dann herauszufinden, also für sich selbst zu erkennen, Moment, es geht gar nicht um die Muslime, sondern um die ganze Diskurse, die darüber geführt werden. Und ganz wichtig ist, was ich mache, positive Beispiele weiterleiten. Wenn über Muslimen und Muslime positiv berichtet wird, dann weiter. Also SWR hat ganz tolle Formate mit SWR Heimat. Also man merkt, ich bin Rundfunkreden. Aber SWR hat tolle Formate, wo auch Muslimen und Muslime nicht als Musliminnen und Muslime auftreten, sondern als Teil der Gesellschaft. Und wenn man möchte, kann man sich das auch anschauen. Diese Inhalte gibt es auch.
Ja, vielen, vielen Dank an die Podiumsgäste, Derya, Hakan, Simone und Mersat für diese wirklich sehr spannende und leidenschaftliche Diskussion. Die Aufzeichnung werden unsere Zuschauer auch auf YouTube dann in Kürze sehen können und auch die Handreichung zu unserer Wochenendtagung, den ganzen Impulsvorträgen und Texten auch als PDF herunterladen können. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch allen und wünsche uns heute noch einen angenehmen Abend. Es gibt dann noch im Anschluss Möglichkeiten, sich persönlich noch auszutauschen. Vielen, vielen Dank.